Wir erwarten jetzt Kardinal Schönborn, der sich auf den Weg macht hin zum Vortragstisch. Und er wird über Predigt und Mission heute zu uns sprechen. Und er hat ja eingeladen, wenn Sie sich vielleicht erinnern und dabei waren, dass die Teilnehmer eingeladen sind, ein paar auch Fragen, konkrete Fragen zu stellen. Und diese Zettel wurden gesammelt und die hat er jetzt alle gerade, glaube ich, ausgepackt. Also ein paar Stöße zu
Luis, du hast es gekriegt.
Lob sei Jesus Christus.
Sia lodato Gesù Cristo. Dice a te che Jesus Christus. Och, valen gut Pan Jesus Christus. Valen Isus i Maria.
Uvieg.
Amen. Laudeto Jesus Christus. Mes très chers frères,
meine lieben Brüder,
Prédication et mission, c'est le thème de
Predigt
ce
und
jour.
Mission ist das Thema von diesem Tag.
Mais j'ai proposé que
Aber ich habe vorgeschlagen, dass das heute Vormittag eine Question Time wird.
Alors, vous avez déposé des questions au pied
Sie haben Fragen hingelegt zu Füßen der Statue des heiligen Pfarrers von Ars.
On les a regardés ensemble.
Wir haben sie gemeinsam angeschaut.
Plus de 30 questions qui sont arrivées.
Mehr als 30 Fragen sind angekommen und ich habe versucht, ein bisschen eine Auswahl zu treffen und sie etwas systematisiert. Ich möchte beginnen mit einer Passage aus dem Markus-Evangelium, die mir ermöglichen wird, in das Thema der Mission einzutreten, ein bisschen die Fragen systematisch zu ordnen. Ich möchte mit Ihnen Kapitel 3 Markus anschauen, über die Wahl der Zwölf.
Sur le choix des douze. Alors,
Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er erwählt hatte,
hus
etelen, autos, die er selber wollte. Es ist sein Wille. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Sagt, wie er sagt. Und sie kamen zu ihm. Das ist der 13. Vers aus dem 3. Kapitel des Markus-Evangeliums. Und er setzte 12 ein. Auf Griechisch ist es viel stärker. Kai epoi eson dedoka. Es waren 12. Manche Exegeten sagen, dass dieses Epoiesen ist Dabar auf Hebräisch, das ist der Schöpfungsakt. Die Berufung, der Ruf Jesus ist ein schöpfender Akt, ein Schöpfungsakt. Er macht etwas neu, er schafft eine neue Realität. Epoiesen dudeka. Er machte sie zwölf. Über die zwölf haben wir schon ein bisschen meditiert. Die ganze Wichtigkeit, die das als Symbolik hat, aber auch als symbolisierte Realität. Die zwölf Stämme Israels, das ganze Israel, das wiederhergestellt wird durch Jesus, um das Volk des Segens zu sein, das Volk der Verheißung, mit der universellen Berufung, dass alle Nationen von ihm das Gesetz erhalten, das Licht und die Verheißung. Epoiesen dodeka. Warum zwölf? Und da kommt ein Wort, über das ich zuerst meditieren möchte. Das ist Unser erster Hinweis auf die Fragen. China osin mit Otsus. Damit sie bei ihm sein. China osin mit Otsus. Damit sie, das ist nicht für einen Augenblick, sondern bei ihm bleiben, dass sie bei ihm bleiben, damit sie ständig bei ihm sein. Das ist ihre erste Berufung, dass sie bei ihm sein. Und dass sie das für immer untrennbar mit Jesus vereint, nehmen sie teil an seiner Mission. Das ist klar. Denn dafür ist Jesus gekommen, hat der Vater ihn gesandt. Der Text sagt weiter, Kai hina apostele autusk kerusan. Und er sendet sich Apostelin. Es ist das Apostolat, es ist die Mission. Damit er sie aussendet, kerusen, verkünden. Das Wort kerygma kommt davon, das, was man verkündet. Also, damit sie bei ihm sein und damit er sie sendet, zu verkünden. Sie sehen, es ist wirklich der Widerschein dessen, was Gott der Vater für den Sohn ist. Er ist immer beim Vater. So wie wir gerufen sind, immer bei Jesus zu sein. Wie der Vater Jesus gesandt hat, hat Jesus uns gesandt. Wir grüßen ganz herzlich Kardinal Thumi unter uns. Also, wir müssen ein zweites Mal begrüßen.
Alors, je répète ce qu'on a dit avant.
Ich wiederhole noch einmal, was wir schon gesagt haben, alle afrikanischen Priester oder die in Afrika in Mission sind oder die Missionare aus Afrika sind eingeladen zu einem Foto mit Kardinal Thumi nach der Messe. Da wir beim Grüßen sind, möchte ich danken Jean Vanier für das, was er uns gestern Nachmittag geschenkt hat. Er ist noch bei uns heute. Sie erlauben mir eine kleine Bemerkung, eine kritische. Ich bekenne es, eine kritische Bemerkung, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist unter Priestern und Bischöfen, dass wir einander die Dinge sagen. Ich flehe immer meine Mitbrüder an, sagt mir die Dinge. Weil wenn man Bischof ist, ist das Unglück, dass die Leute euch nichts mehr sagen. Sie sagen alles hinter ihrem Rücken. Sie sind der Letzte, der es selber hört. Ich sage Ihnen, ich war ein bisschen traurig gestern, dass die Fußwaschung das Gegenstand von so vielen Fotografien war. Ich glaube, das war nicht richtig. Das hätte man vorher sagen müssen, denn das ist eine sehr intime Geste, eine Zeit des gemeinsamen Gebetes. Und ich glaube, das ist etwas, was wir lernen müssen, jetzt in der Realität zu leben. Unsere Welt ist versucht, im Virtuellen zu leben. Fernsehen, Kino, Internet noch mehr. Das ist etwas Virtuelles. Man ist in virtuellen Freundschaften durch die Chats und Facebooks und so weiter. Aber sehen wir das, was jetzt geschieht? Es ist viel interessanter, was neben mir passiert, diese Person, die bei mir ist, als das Nebulose der virtuellen Welt. Es stört mich nicht so sehr, wenn man viele Fotos macht, aber denken wir daran. Ich habe mir deine Lektion erteilen lassen, Mutter Teresa, die sehr, sehr viel fotografiert wurde. Sie hatte eine kleine Abhandlung, für jedes Foto eine Seele aus dem Fegefeuer in den Himmel, einen kleinen Vertrag mit dem Herrn. Unglücklicherweise habe ich nicht die Heiligkeit von Mutter Teresa, also ich hoffe für 10 Fotos eine Seele im Himmel, eine Seele aus dem Fegefeuer im Himmel. Kommen wir zurück zum Text. Er hat sie 12 eingesetzt, um bei ihm zu sein und um sie auszusenden, Kerusein zu verkünden. Und er fügt etwas hinzu, auf derselben Ebene, verkünden, Kai, ich ein Exousia ex palenta talamonia, und zu sehen, zu können, die Macht zu haben, die Dämonen auszutreiben, ekbalen, rausschmeißen, sagt man auf gut Deutsch. Die Dämonen rausschmeißen. Das gibt uns ein bisschen das Programm von diesem Vormittag, der Themen, über die wir sprechen werden, ausgehend von Ihren Fragen, die zu mir gelangt sind. Zuerst ist da dieses mit Jesus sein, China Usimit Azu, dass sie mit ihm sein. Das Gebet, das Thema des Gebetes, es sind einige schöne Fragen über das Gebet, vor allem das Kontemplative, die Freundschaft mit Jesu, die Vertrautheit mit ihm. Und das ist gut, dass das den ersten Platz einnimmt. Das ist das Wichtigste, das Vitalste, das Lebensnotwendigste. Dann eine zweite Gruppe von Themen, das ist die Verkündigung, die Mission, die Evangelisierung, das Kerygma, die Verkündigung. Und dann ein drittes Thema, Ekbalenta Daimonia. Mehrere von Ihnen haben diese Frage gestellt oder Fragen gestellt in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang. Was ist dieser Dienst der Apostel und Jesu von Anfang an, die Dämonen auszutreiben? Was heißt das für uns Priester heute? Und dann mache ich ein bisschen das Überblick über die anderen Fragen. Es gibt auch andere, die ich nicht zwangshaft integriert habe, die damit in Verbindung stehen. Eine sehr starke Frage über das Drama der Geschiedenen und Wiederverheirateten. Wir werden darüber sprechen. Dann die Frage, der Pfarrer von Ars hat Buße getan für seine Beichtkinder. Was heißt das für uns heute? Darauf kommen wir auch zurück. Dann gab es eine Frage über die Taufe im Heiligen Geist und andere Fragen. Ja, die große Frage des Islam. Mehrere von Ihnen haben diese Frage aufgegriffen. Wir kommen auch darauf zurück. Um jetzt zu beginnen, möchte ich Vater Francis Jones bitten. ist er hier.
Father Francis Jones, ihr Missionär,
das Missionar in Lateinamerika, hat eine Pfarrei von 40.000 Einwohnern und hat eine sehr schöne Frage gestellt über das Leben des inneren Gebetes. Vater, könnten Sie diese Frage noch einmal stellen? Wir haben ein Mikrofon.
Do you need your text?
Brauchen Sie den Text? Brauchen Sie einen Text?
In der Mission, wo ich in Ecuador bin, da sind über 40.000 Mitglieder in Ecuador, 40.000 Pfarreimitglieder in einem Gebiet, wo die Ärmsten der Ärmsten hingekommen sind, um ihr Leben neu anzufangen. Und das große Thema ist der Lärm der Menschen. Und es ist sehr schwierig, den Menschen beizubringen, in der Stille zu beten, ihnen zu helfen, dass sie auf den Herrn hören, dass sie das Wort Gottes hören können, damit sie aufhören, auch in einem Leben voller Buja, ich denke, Sünde zu leben. Was ich suche, ist eine Art und Weise, wie man da Gebetsorte schaffen kann, wo die Menschen lernen, still zu werden und in ihrem Gebet kontemplativer zu sein, damit wir wieder zurückkommen können zu der Botschaft des Hörens auf den Geist. Und meine Leute sind so beschäftigt, überbeschäftigt mit ihren Problemen, dass sie genügend Wasser haben, genügend zu essen, ein bisschen Geld kriegen, so viel Krankheit, Gewalt, dass der Lärm wie das größte Hindernis zu sein scheint, um auf Gott zu hören und Jesus hören zu können. Ich glaube, dass dieses kontemplative Gebet eine ganz wesentliche Not ist für mein Volk. Und wenn Sie mir da helfen könnten, wie man so Zenakel des Gebetes schaffen kann, dann wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Danke, Pater Francis. Danke. Ja, meine Brüder, ich bin sehr dankbar für diese Frage von Pater Francis Jones aus Ecuador. Wir haben auch Priester aus unserer Diözese, der Erzdiözese Wien, die in der Erzdiözese Guayaquil sind, und ich kenne ein bisschen ihre Situation, und das entspricht dem, was Sie gerade beschrieben haben. Das kontemplative Gebet, das innere Gebet, das ist sicherlich die große, große Dringlichkeit für uns Priester. Und ich sage das schmerzvoll, indem ich mich frage, wo ist mein eigenes inneres Gebet, mein eigenes Gebetsleben des inneren Gebetes?
Im
Katechismus der katholischen Kirche, zum vierten Teil über das Gebet, das enthält eine der schönsten Passagen dieses ganzen Katechismus über das innere Gebet. Was ist das innere Gebet?
Und
ich möchte zu dieser Gelegenheit sagen, dass die geistlichen Meister unserer Zeit uns einladen, das innere Gebet, das kontemplative Gebet, als etwas zu betrachten, das ein Aufruf an alle Christen, an alle Getauften ist. Sie sind sicherlich in Ihrem Leben ganz einfachen Menschen begegnet, die vom Alltagsleben aus aufgerieben werden, so wie diese Menschen, die Père Francis beschrieben hat, die ein ganz tiefes Gebetsleben haben, inneres Gebetsleben. Als Priester frage ich mich, wie machen das diese Menschen, ein so tiefes Gebetsleben zu haben. Aber die Hindernisse sind riesig. Der Lärm, die Müdigkeit, die Erschöpfung, die täglichen Sorgen. Und ich denke, dass es zuerst ein Aufruf an uns Priester ist, das kontemplative Gebet zu leben. Mutter Teresa in Kalkutta wollte nicht das Haus der Schwester vom Lärm der Straße trennen. Der Lärm der Straße in Kalkutta ist quite noisy, also ist ziemlich groß. Sie wollte, dass ihre Schwestern es lernen, im kontemplativen Gebet zu sein, selbst in diesem Lärm einer Megapole mit der ganzen Müdigkeit, die das mit sich bringt. Mein geistlicher Vater in Oshawa, wo Jean Vanier studiert hat, in Oshawa, hat mein geistlicher Vater mir gesagt, du musst beten, innerlich, selbst am Bahnhof, in der U-Bahn und so weiter. Ich bekenne, ich schaffe das nicht sehr oft, aber es gibt Augenblicke, wo es uns geschenkt wird, einzutauchen in die Gegenwart Gottes, mitten in der Müdigkeit der Arbeit und des Lärms. Was ist das innere Gebet? Die heilige Teresa von Avila antwortet, das innere, das mentale Gebet ist meiner Meinung nach ein intimes Gespräch der Freundschaft, wo man oft allein spricht mit diesem Gott, von dem man sich geliebt weiß. Im Katechismus 2709. Und dann kommt ein sehr schönes Kapitel über das innere Gebet. Meine eigene Erfahrung bestätigt, was der Katechismus sagt. Die Wahl der Zeit und der Dauer des inneren Gebetes, es kommt aus einer Entscheidung, die Geheimnisse des Herzens offenbart. Man macht nicht inneres Gebet, wenn man gerade mal Zeit hat. Man nimmt sich Zeit, für den Herrn da zu sein, mit der festen Entschlossenheit, ihm die Zeit nicht wieder wegzunehmen. Was auch die Prüfungen sind und die Trockenheiten dieser Begegnung, Entschlossenheit. Wie oft habe ich in meinen Briefen zu den Priestern der Diözese, ich schreibe immer zu Weihnachten einen Brief an alle Priester, wie oft habe ich da geschrieben? Also das muss kurz sein, weil zu Weihnachten, da liest man nicht viel Post. Aber ich bestehe immer auf dem persönlichen, stillen Gebet. Ich betone das immer. Das ist auch ein Mittel, mich selber immer wieder daran zu erinnern. Das innere Gebet ist still, ist Schweigen, Stille. Es ist wahr, Herr Francis, der Kampf um die Stille. Ich sage es oft den Jugendlichen. Der Fernseher oder der Computer oder das iPhone haben einen wunderbaren, sehr schönen Punkt, wo es heißt off, das heißt aus. Und wenn man auf diesen Knopf drückt, dann ist es plötzlich still. Was für eine schöne Erfahrung, diese Stille. Es ist unerträglich für den äußeren Menschen. Aber die Stille, sagt ein Kirchenvater, ist Symbol für die kommende Welt. Es ist das liebende Schweigen. Das innere Gebet ist Hinhören, sagt der Katechismus. Hinhören. In meiner Jugend hatte ich den Eindruck, dass mein Gebet viel Hinhören war. Jetzt ist mein Gebet viel Lärm, mit allen Sorgen, all was, was mir durch den Kopf geht, durch das Herz geht, die Beschäftigungen, die Gebetsanliegen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass ich es verlernt habe, aufmerksam auf den Herrn zu hören. Herr, sprich, dein Diener hört. Das kontemplative Gebet ist ein Blick, Blick des Glaubens, der auf Jesus gerichtet ist. Sie kennen alle den Bauern in der Kirche von Ars, der vor dem Tabernakel betete. Und der heilige Pfarrer fragte ihn: Was tun Sie denn da? Ich schaue ihn an und er schaut mich an. Ich schaue ihn an und er schaut mich an. Blick, hören, schweigen. Stille. Ich empfehle Ihnen die Lektüre dieses Teils im Katechismus über das Gebet, über das innere Gebet.
L'amitié avec Jésus.
Die Freundschaft mit Jesus.
L'amitié avec Jésus.
Die Freundschaft mit Jesus braucht Zeit. Ich sage mir oft, verheiratete Personen, Verheiratete haben einen großen Vorteil uns gegenüber. Und das ist, dass der Partner, der Mann, die Frau konkret sind. Fleisch und Blut. Fleisch und Knochen. Und das ist herausfordernd. Ich bin da. Und die Kinder auch. Sie fragen nicht um Erlaubnis, wenn sie in der Nacht schreien. Sie schreien einfach, sie sind da. Unser Freund ist sehr diskret. Jesus schreit nicht. Jesus schüttelt uns nicht, ich bin da. Hast du Zeit für mich? Und deshalb ist es so wichtig, keine Freundschaft hält lange aus ohne Kontakt, ohne die Nähe, ohne die Zeit, die man sich nimmt für seinen Freund. Dieser Kampf, sich Zeit zu reservieren für die Freundschaft mit Jesus, das ist ein lebensnotwendiger Kampf für unser Leben und das ist die Quelle der Freude. Ich lade Sie ein, diesen Entschluss zu fassen während dieser Exerzitien. Ich möchte mich von dir stören lassen. Als ich Theologieprofessor war und noch mehr Zeit hatte, Bücher zu schreiben, hatte ich manchmal die Versuchung zu sagen: Jesus, stör mich jetzt nicht. Ich bin dabei, ein Buch über dich zu schreiben.
Alors, passons à la deuxième, au deuxième versant de cette
Gehen wir zum zweiten Vers.
Appel des douze,
also zum zweiten Aspekt des Rufes Jesus, Kerusein.
Le Père Pierre-Emmanuel de Suisse.
Wer Emmanuel aus Schweiz?
Un Helvète parmi nous. Le voilà.
Ah, da ist er ja.
Est-ce que nous avons un micro pour lui?
Haben wir ein Mikrofon für ihn?
Peut-être il se présente à nous.
Vielleicht kann er sich vorstellen.
Il porte un habit,
inconnu. Er hat einen unbekannten Habit. Nein?
Je suis membre de la communauté du Verbe de Vie.
Ich bin Mitglied der Gemeinschaft Wort des Lebens, die 86 in der Schweiz geboren wurde. Meine Frage hat zu tun mit der Evangelisation der Jugendlichen. Ich bin sehr angerührt, beschäftigt von der Frage, welche Mittel inspiriert der Herr uns heute in unserem alten Europa, damit wir versuchen, den Jugendlichen zu begegnen, sie auf Jesus anziehen. Ich würde gern hören, dass Sie auch zu dieser Frage etwas sagen. Danke,
Père Pierre-Emmanuel. Es ist eine Frage nicht nur für Europa, sondern für die ganze Welt. Die Frage der Evangelisierung, besonders die der Jugendlichen. Ich möchte kurz meine kleine ganz kleine Erfahrung Ihnen erzählen und dann werde ich jemand anderen bitten, etwas darüber zu sagen. Ich werde das erklären. Zuerst ist eine große Freude, direkt zu evangelisieren.
Es ist,
aber man hat große Angst davor, das zu tun. Ich habe eine riesige Angst, direkt zu jemandem auf der Straße zu sprechen über meinen Glauben. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige in dieser Versammlung, der Angst hat vor dieser Geste, die so einfach ist, jemandem Kerusein zu verkünden, die gute Nachricht. Aber jedes Mal, wenn ich eine Erfahrung in diese Richtung gemacht habe, war ich zutiefst glücklich darüber. Und es bleibt mir wie ein Heimweh, danach zurückzukommen zu diesem Akt der Evangelisierung. Manchmal ist es durch negative Erfahrungen, dass wir lernen, was Jesus von uns möchte. Ich war im Zug von Innsbruck nach Wien. Da kam eine Herde von Jugendlichen in den Zug. Sie hatten schon nicht wenig getrunken. Ich habe verstanden, dass sie gerade ihre Abitur gemacht hatten, ihre Matura, und sie waren dabei, ein Megafest gemacht zu machen wegen ihrer Matura. Ich war dabei, mein Brevier zu beten, ganz fromm. Und ich wurde gestört. Das störte mich. Sie haben mich erkannt, weil in Österreich der Kardinal ist ziemlich bekannt. Sie haben mich erkannt und sie begannen, so kleine Bemerkungen zu machen, so unter sich, so ein bisschen gespöttelt. Und ich habe verstanden, dass sie da mir ein Hölzchen zuwarfen, dass ich reagiere. Ich habe mich tugendhaft bemüht und habe ein bisschen gelächelt. In Salzburg sind sie ausgestiegen. Und ich habe verstanden, dass sie in die Türkei aufgebrochen
sind.
In Österreich sind es Massen, die in die Türkei fahren. Das sind die Reisen. Trinktouren. Und Sex wird gratis, Kondom, Pillen, alles wird verteilt. Das ist wirklich ein erschreckliches Spektakel. Diese Jugendlichen waren dabei, in die Türkei zu fahren. Als sie aus dem Zug ausgestiegen waren, habe ich wirklich bitterlich geweint über mich selber. Du hattest hier vor dir ungefähr 20 Jugendliche, die offenbar etwas erwarteten von dir, selbst unter der Form von kleinen Sticheleien. Sie haben etwas erwartet. Der Kardinal, unser Kardinal ist da im Zug. Ich hätte zumindest sie fragen können, wie war es in Madura? Haben sie bestanden? Bravo, herzlichen Glückwunsch. Ein kurzes Wort. Aber ich wollte nicht gestört werden, weil ich mein Brevier betete. Ich erröte heute noch, weil diese Jugendlichen in die Türkei gefahren sind. Wahrscheinlich mit allem, was dazugehört. Und ich habe ihnen nicht das Evangelium verkündet. Wenn es auch gar einfach nur wäre, so wie Jesus dies bei der Samariterin, gib mir zu trinken. Ein Wort des Interesses, der Nähe. Sie hätten sich sagen können, der Kardinal hat mit uns gesprochen. Und er hat uns beglückwünscht zu unserer Matura. Sehen Sie, das ist es, den Augenblick verpassen, wenn Jesus uns ruft, jetzt geh. Verkünde ihnen, nicht unbedingt durch große Worte, sondern durch deine Gegenwart, ganz einfach durch deine Gegenwart. Damit Sie sehen, dass es andere gibt, die es besser machen als der Kardinal, bitte ich jetzt Schwester Katrin von der Dreifaltigkeit aus der Gemeinschaft der Seligpreisungen, die uns lehren wird, wie wir Priester das machen können und Bischöfe, wie man die Jugendlichen evangelisiert.
Vielen Dank. Ich möchte Sie bitten, stellen Sie sich vor, es ist 2 Uhr morgens. Ich bin hinter einer Disco am Strand in Südfrankreich. Da sind Hunderte von Jugendlichen, die sitzen auf den Bänken im Sand, diskutieren, rauchen Drogen, trinken, reißen Mädchen auf und so weiter. Um ehrlich zu sein, ich habe nicht besonders große Lust, jetzt zu Ihnen zu gehen, um mit Ihnen von Gott zu sprechen. Und ich würde gerne jetzt gute Gründe finden, dass ich etwas anderes zu tun habe. Aber ich werde von dem Ruf Gottes verfolgt. Wen kann ich senden? Wie kann Gott diesen Jugendlichen begegnen heute Abend, wenn er keinen Vermittler hat? Okay, Herr. Los geht's. Ich bin begleitet von einem jungen Diözesanpriester, der für 8 Tage zu unserem Team dazugekommen ist. Kaum sind wir am Sand angekommen, rufen die Jugendlichen schon, hey, guckt mal, eine Nonne. Der Dialog fängt an. Stefan, 22 Jahre alt, hat lauter Piercings. Sein Leben besteht daraus, dass er ein Kellernhaus seit er 16 ist. Und seine einzige Freude sind Techno-Partys. Er hört mir zu, wie ich von meiner Begegnung mit Jesus Christus erzähle. Und dann fragt er, sag mal, bist du gedopt? Das heißt, hast du Ecstasy genommen? Ich antworte nein. Wir diskutieren noch ein bisschen und er akzeptiert, ohne Probleme, dass wir zusammen beten, damit er Gott begegnen kann. Also frage ich ihn, möchtest du etwas Besonderes von Jesus um etwas Besonderes bitten? Ja, ich möchte gerne glücklich sein. Wir setzen uns zusammen an den Strand und ich spreche mit ganz einfachen Worten zu Jesus. Ein sanfter Friede legt sich auf uns. Und dann fragt er mich plötzlich, was ist denn dieses Ding da, was jetzt mein Herz erfüllt? Ich habe den Eindruck, dass das gleich überläuft. Am liebsten würde ich heulen, aber ich heul doch nicht. Ist das die Liebe Gottes? Also frage ich ihn mit einem Lächeln, sag mal, bist du gedopt?
Und er antwortet, nein, noch nicht. Wir haben das Gespräch fortgesetzt. Wir sind kaum mit dieser Gebetszeit fertig, als ein anderer Jugendlicher zu dem Priester läuft, der bei mir ist. Bist du ein echter Pfarrer? Kannst du dieses Dings machen, wo man all seine schlimmen Sachen sagt, die man mal gemacht hat, und dann ist man hinterher, wird einem vergeben? Also er wollte sprechen vom Sakrament der Versöhnung. Das hatte er erlebt, als er klein war. Und nach einigen Erklärungen wird uns bewusst, dass er wirklich zur Beichte gehen möchte. Und das geschieht dort am Strand mit diesem sanften Musikhintergrund der Diskothek, die einige hundert Meter hinter uns ist. Und in diesem Augenblick sage ich mir, welche Freude, dass ich das Werkzeug Gottes sein darf. Also ich bin Schwester Katrin von der Dreifaltigkeit, mit meinen Schwestern der Gemeinschaft, mit Studenten, Seminaristen, manchmal auch jungen Priestern, die für 8 oder 15 Tage zu uns dazukommen, leben wir jeden Sommer 6 Wochen lang diese Erfahrung. Ich persönlich mache das schon seit 18 Jahren, dass ich an diesen Evangelisationen auf den Stränden mitmache. Ja, jeden Abend. Können Sie sich vorstellen, da sind Fotos, wir haben ein Straßenprogramm an ungefähr 12 Dörfern, von Mitternacht bis 2-3 Uhr morgens gehen wir dann los, um den Jugendlichen da zu begegnen, wo sie sind, außerhalb von den Diskotheken oder draußen an den Stränden oder auch in den Parks. Wenn die Neuevangelisten, Schwester Claire, fragen, die auch hier anwesend ist, die eine der Ausbilder ihres Teams ist, was sollen wir denn den Jugendlichen sagen, denen wir begegnen werden, was sollen wir tun? Dann sagt sie, liebt sie, so wie sie sind, mit ihren Fragen, ihren Überlegungen, die oft manchmal nervig sind, ihre Wut, ihre Revolte gegen Gott, und sie zu leben, so wie sie sind, sie ihnen zuzuhören. Ihnen so zuzuhören, wie sie sind, ohne zu versuchen, auf alles eine Antwort zu haben. Eines Nachts mit Schwester Veronique, die anwesend, begegnen wir Roman 19 Jahre lang. Er lebt doch trop vite. 19 Jahre, der sich vor uns hinstellt und der uns sagt, alles, was Sie sagen, ist totaler Blödsinn. Und er gibt uns dann, er spricht Gotteslästerung aus, vulgäre Ausdrücke. Und wir hören ihm zu, ohne etwas zu sagen, und spüren, dass so eine Gewalt sicherlich ein großes Leiden versteckt. Und Romain lässt sich langsam gehen und sagt dann, wo war denn euer Liebesgott, als mein Vater meine Mutter geschlagen hat und als ich was abgekriegt habe, weil ich versucht habe, sie zu trennen? Und Veronique sagt ihm vorsichtig, es ist kein Zufall, dass wir uns heute Abend begegnen. Gott möchte dich begleiten. Es tut ihm leid, dass du den Eindruck hattest, dass er nicht da war in diesen schwierigen Augenblicken. Er ist da. Er ist heute Abend da. Er ist da. Der Jugendliche fängt an zu weinen, ist angerührt von der Gegenwart Gottes. Ich war oft überrascht von diesen Zufällen, die machen, dass wir am richtigen Ort zur richtigen Zeit waren. Ich glaube, dass die Engel dafür so ein Organisationsbüro haben, insbesondere dafür. 2 Evangelisten streifen einen vollen Strand lang und fragen sich, wen sollen wir jetzt wohl ansprechen? Sie wissen, man kann kilometerlang vorangehen und sich diese Frage stellen. Sie gehen also voran und plötzlich geht einer der Evangelisten ganz überzeugt auf einen Mann zu, der von einigen schönen Frauen umgeben war. Und der 2. Evangelist sagt sich, wir werden uns massakrieren lassen. Einige Minuten später, nach dem Anfang dieses Kontaktes, fängt dieser Mann an zu weinen, weil er war nämlich Priester. Er ging durch eine schwierige Zeit seines Lebens und hatte gerade entschieden, dass er den priesterlichen Dienst aufhören möchte. Sie haben zusammen gebetet, dort vor Ort. Und diese Begegnung war für ihn ein Trost Gottes. Er hat seinen Weg wieder aufnehmen können, voller Mut. Gott braucht Instrumente dafür. Und seine Frage ist heute noch aktuell, wen kann ich senden?
Diesen Sommer habe ich versucht, eine Statistik zu machen, und ich habe gemerkt, dass wir beten mit mehr als der Hälfte der Jugendlichen, denen wir begegnen. Das passiert ganz einfach. Je nachdem, wie die Diskussion war, die vorherging, wir bitten sie, dass sie Gott um etwas Bestimmtes bitten, oder dass sie sich von Gott, dass sie zulassen, dass Gott ihnen begegnet, oder nur, dass wir ihnen erklären, wir würden sie segnen. Und wir erklären ihnen, was das heißt, denn das wissen sie nicht. Zögern Sie nicht, die Jugendlichen zu segnen. Sie sind davon sehr angerührt. Zu Beginn habe ich gedacht, dass es kompliziert ist, schwierig ist, mit Jugendlichen in der Straße zu reden. Es ist ganz einfach. Es ist wichtig, Interesse zu zeigen, sie zu lieben, bis dahin, dass man ihnen vorschlägt, dass sie ihr Herz öffnen können für die Liebe Gottes. Noch ein kleines Wort über mögliche Antworten der Jugendlichen. Diesen Sommer hat uns ein Jugendlicher aus einem Vorort gesagt, es ist zu genial, dass man mit ihnen reden kann. Weil oft begegnen wir so Nonnen im Supermarkt oder auf der Straße, aber die kommen nicht, um mit uns zu reden. Wir haben ihnen also geantwortet, dass diese Nonnen vielleicht von ihrem Look etwas abgeschreckt sind. Und dann haben sie gesagt, ah nee, aber das müssen Sie nicht, meine Schwester. Wir haben doch so viele Fragen, die wir Ihnen stellen wollen. Sie sind wirklich zufrieden, glücklich, wenn wir uns Zeit mit Ihnen nehmen. Ich denke auch an diesen Jugendlichen, dem wir in einer Disco begegnet sind, der am Ende des Gesprächs sagte, ich gehe nie in die Kirche, aber da, es ist die Kirche, die zu mir kommt. Wir haben oft Angst davor, dass wir abgelehnt werden, und deshalb haben wir Angst. Aber wisst, dass das ganz selten passiert, dass die Jugendlichen uns ablehnen. Manchmal testen sie uns, nur um zu sehen, ob wir das wirklich glauben, was wir sagen, und ob wir das auch leben, was wir verkünden. Und da kann ich ein Zeugnis geben, dass wenn wir evangelisieren, dann tut das uns, den Evangelisten, sehr gut. Auch wenn das manchmal weh tut, aber es tut uns gut. Es stellt uns die richtigen Fragen. Und auch wenn das Gespräch vielleicht schwierig war oder schwierig ist, dann versuchen wir uns nicht zu entmutigen. Denn wir wissen nicht, was in den Herzen passiert. Wir wissen nicht, wie das Wort mit der Zeit in ihren Herzen wirkt. Vor 20 Jahren haben zwei Evangelisten bei uns einen jungen Mann angesprochen, der ganz in Schwarz angezogen war, der mit seiner Gitarre seiner Freundin am Strand war, spielte in einer Hardrock-Gruppe. Er hat nur so nebenbei zugehört, was die Evangelisten ihm sagten. Und abends ist er dann gekommen und hat so sich in der Nähe aufgehalten, da wo der Abend war, ohne Gitarre und ohne Freundin. 15 Jahre später haben wir erfahren, dass das der Anfang war seiner Beziehung mit Gott, dass er heute Priester ist. Ich habe mehrere Geschichten dieser Art erlebt. Ich höre damit auf, indem ich sage, Gott braucht Werkzeuge, damit er in seine Nachfolge rufen kann, auch damit er Priesterberufung rufen kann. Mein letztes Wort ist immer noch die Frage des Herrn, wen kann ich senden? Danke. Da kann man jetzt nur singen.
Il est là.
Er ist da.
Mes frères, les
meine Brüder, die schönsten Erfahrungen der Evangelisation, die ich machen konnte, weil von Jugendlichen mitgerissen, die gesagt haben, Herr Kardinal, wir gehen jetzt einfach durch die Nachtclubs. Und sie haben das organisiert und haben mich geleitet oder in Supermärkten oder in Krippen,
um zu den Menschen zu sprechen oder was wir in Wien seit einigen Jahren machen, zum Valentinsfest, das ist der Patron der Verliebten. Da verteilen wir Liebesbriefe von Gott für dich. Wir sind jetzt bei 200.000 Briefen, denen die Pfarrer angehören, auch die Bischöfe, alle Mitarbeiter verteilen an den Stationen der U-Bahn am Valentinstag, um zu den Menschen zu sagen, ein Liebesbrief für sich. Manchmal gibt es einen kleinen Dialog, manchmal gehen die Leute einfach weiter, aber fast alle nehmen den Brief. Und drinnen ist ein Brief von Gott verfasst. An dich. Mit einer Einladung, einem kleinen Blatt, das einlädt zu Orten des Gebetes, wo an diesem Tag, an diesem Abend es Gebetstreffen gibt oder einen Abend der Barmherzigkeit und so weiter. Aber es gibt auch die Macht Ekbalein Daimonia, Daimonia, die Dämonen auszutreiben. Ich bitte Antonio, ein portugiesischer Priester aus einer Diözese im Süden von Lissabon. Wo ist er, Antonio? Ist er noch da?
Donde ist das? Baja.
Das Portugiesisch kann ich nicht. Komm schnell herunter, Zachäus.
Mehrere
von Ihnen haben Fragen gestellt über den Exorzismus und das Praktizieren des Exorzismus, und Damoni hat ein bisschen mir sein persönliches Zeugnis erzählt. Bitte, kannst du das wiederholen?
Ich werde versuchen, auf Französisch zu reden und entschuldige mich, wenn die Worte nicht gut sind.
Kannst du dich vorstellen?
Ich bin von Antonio Arias aus Portugal, von der Diözese Villarreal. Und die Frage, die ich stelle, ist die, die die Pfarreimitglieder mir stellen. Sie kommen zu mir und fragen mich,
Das
Böses, muss man jetzt einen Exorzismus machen oder nicht? Und wenn ich mit den anderen Priestern spreche, dann haben sie alle Angst davor, darüber zu sprechen. Gestern habe ich mit einem Freund gesprochen, Père Pao, und er hat mir Anweisungen gegeben, denn in meiner Diözese gibt es keinen Exorzisten, und es gibt dieses Problem, die jungen Leute, die Leute kommen, manchmal haben sie kein Problem, aber manchmal ist da wirklich was, und ich weiß da nicht, was ich zu tun habe, was ich sagen soll. Alle sprechen davon, aber nicht in einer einfachen Art und Weise, sondern haben Angst. Soll man jetzt drüber reden oder nicht? Wie soll man darüber sprechen? Danke.
Danke, Anton. Du hast gesagt, die Jugendlichen rufen dich sogar in der Nacht an. Sie wollen was wissen, sie sind durcheinander. Kannst du was sagen?
Manchmal rufen Jugendliche an, auch per Telefon, sie haben Angst. Und wenn man ein junger Priester ist, und eine junge Frau kommt bei uns um Mitternacht ins Haus, dann ist das für mich nicht gut und für sie auch nicht gut. Dann haben wir ein großes Problem. Ein junger Priester kann nicht einfach so in den kleinen Dörfern mit einer Frau sprechen auf der Straße, einer jungen Frau. Und die Leute sagen gleich, der heiratet dieses Jahr, der heiratet nächstes Jahr. Wenn ich in der Schule bin, 400 Jugendliche habe für moralische Fragen, dann wollen die auch was wissen. Also wir spielen mit dem Fußball, wir spielen, fahren Fahrrad, Motorrad, wir spielen und wir beten. Aber sie brauchen mehr. Und es gibt Jugendliche, die kommen und sagen, ich will mit dir, ich muss mit dir reden. Ich möchte mit dem Priester reden, ich möchte sagen, was ich denke. Und dann stellen sie Fragen, auch darüber. Sie haben Angst, sie sehen Dinge, es geht ihnen schlecht. Und wenn man ihm dann sagt, ich habe nichts, was ich dir geben kann, ich kann dir nichts sagen, dann gehen sie wieder weg und kommen nie mehr wieder. Oder gehen halt zu den Zauberern, die wir in der Gegend haben.
Wir sind jetzt in Ars. Sie wissen alle, dass der heilige Pfarrer von Ars er sagte sogar, wir kennen uns gut, der Teufel und ich. Der Teufel, der ihn so oft angegriffen hat. Sie haben Zeugnisse, beeindruckende Zeugnisse. Im Buch von Naudet, das ich gestern zitiert habe, über die Erfahrung des Pfarrers von Ars mit dem Teufel. Ich sage Ihnen ein Wort vom Pfarrer von Ars, das mir der Schlüssel scheint. Man fragt ihn, wie er lebt mit dieser Realität des Teufels, der ihn verfolgt, sogar körperlich. Man hat Spuren von Feuer im Hof, wo der Teufel ihn physisch angegriffen hat. Oh, ich gewöhne mich dran. Er kann nichts ohne die Erlaubnis Gottes. Dass es klar ist für uns, natürlich existiert der Teufel, es ist keine Erfindung von einigen Alten, es ist eine Realität, eine dunkle, finstere Realität, aber reell. Ich sage einige Worte vom Katechismus. Die Heilige Schrift spricht von einer Sünde seiner Engel bei den Engeln. Dieser Fall besteht in der freien Entscheidung dieser geschaffenen Geister, die radikal und unwiderruflich Gott abgelehnt haben und sein Reich. Die Heilige Schrift bestätigt den Einfluss dessen, den Jesus den Menschenmörder seit Anbeginn nennt. Und der sogar versucht hat, Jesus von der Mission abzuwenden, die er vom Vater empfangen hat. Der heilige Johannes sagt in seinem ersten Brief, um die Werke des Teufels zu zerstören, ist der Sohn Gottes gekommen. Das Schlimmste seiner Werke war die lügnerische Verführung, die den Menschen dahin geführt hat, Gott ungehorsam zu sein. In unserer Diözese haben wir seit langem einen Exorzisten, der vom Bischof ernannt ist. Der ist von einer Gruppe von Priestern umgeben, die ihm helfen, durch das Gebet, ungefähr 10 Priester. Sie teilen sich die Arbeit auf. Sie treffen sich, um schwierige Fälle zu besprechen und so weiter. Ich finde es sehr schade, schadhaft und unverständlich, dass es nicht in jeder Diözese einen Exorzisten gibt. Das ist notwendig. Es ist eine Realität.
Es ist eine Realität. Aber ich sage Ihnen, was ein berühmter Exorzist, der Diözese Paris, gesagt hat in den 30er Jahren, der ein Buch geschrieben hat über den Exorzismus und die psychischen Krankheiten. Unser eigener Exorzist bestätigt das, dass die meisten Fälle, die er hat, die er zu behandeln hat, in die Psychiatrie gehören und keinen Exorzismus brauchen. Und deshalb hat er immer einen Psychiater, einen Arzt bei sich, Gläubige natürlich, die auch ein Gebetsleben haben und ein sakramentales Leben. Das ist sehr wichtig, dass der Exorzist die Dinge nicht alleine macht. Und wenn es ihm passiert, dass er den großen Exorzismus macht, was nicht sehr oft geschieht, aber trotzdem regelmäßig, macht er das nie allein. Immer mit Personen gemeinsam, die beten, und einem Arzt, der dabei ist. Haben Sie die Jugendlichen gefragt, die haben alle Filme über Exorzismen gesehen. Es ist allgegenwärtig in unserer Gesellschaft, außer bei uns, den kirchlichen Amtsträgern. Es muss uns klar sein, dass das etwas ist, was zur Mission der Apostel gehört. Und also der Bischöfe und der Priester. Man muss gut unterscheiden, den großen Exorzismus, der dem Bischof reserviert ist oder demjenigen, den er delegiert hat. Denn damit spielt man nichts. Das wird nicht, kann man nicht improvisieren und man macht sich nicht selber zum Exorzisten. Nur in der apostolischen Autorität darf der große Exorzismus gemacht werden. Aber das Gebet der Befreiung ist etwas, was wir Priester alle machen müssen. Das ist einfach das Gebet in der Autorität Jesu, mit der Autorität der Engel und Heiligen, für eine Person beten, die nicht besessen ist, sondern umsessen, beeinflusst, gestört an den Angriffen des Bösen. Man muss ihnen diesen Dienst erweisen. Das gehört zu unserem Dienst als Priester. Aber man muss auch eine Sache wissen, die sehr wichtig ist. Der heilige Johannes von Kreuz und die großen Meister des geistlichen Lebens immer gesagt haben, der Teufel hat keinen Zugriff zum Herzen, zum Kern der Person, zur Seele. Der Teufel kann nur die Sensibilität angreifen. Und das sehen wir in unseren eigenen Versuchungen. Es ist immer der Stolz, die Eitelkeit, die Fresssucht, die Porneia, Mangel an Keuschheit, die Herzenshärte, all diese Dinge, die in der Sensibilität sind, die äußerlich sind. Das ist das Feld des Versuchers, aber er hat keinen Zugriff zum Herzen der Person. Johannes von Kreuz ist da sehr klar darüber. Die Seele ist in den Händen Gottes. Nur er hat Zugang zum Allerheiligsten, zum Tiefsten, zum Intimsten der menschlichen Person.
il faudrait aussi rappeler une autre chose.
Eine andere Sache müssen wir uns auch noch in Erinnerung rufen, die sehr wichtig ist. Die heilige Therese vom Kinde Jesu, wenn Sie die Konkordanz nehmen, es gibt eine Konkordanz aller Worte, die Sie in den Werken der heiligen Therese vom Kinde Jesu finden. Was mich sehr getroffen hat, ist, dass das Wort Teufel sehr selten vorkommt. Auch das Wort Hölle kommt sehr selten vor. Aber es gibt Seiten, ganze Seiten, ganze Reihen über die Barmherzigkeit und das Vertrauen. Das ist eine Realität, der Teufel und die Dämonen, aber es ist nicht eine Realität, die uns besessen, die, von der wir besessen sein müssen. Ich zitiere den Katechismus. Ich könnte auch den Pfarrer von Ars zitieren.
Nummer
395, wie es auch in der Schweiz heißt. Die Macht Satans ist nicht unendlich. Er ist nur ein Geschöpf,
zwar mächtig, weil er reiner Geist ist, aber doch nur ein Geschöpf. Er kann den Aufbau des Reiches Gottes nicht verhindern. Satan ist auf der Welt aus Hass gegen Gott und gegen dessen in Jesus Christus grundgelegtes Reich tätig. Sein Tun bringt schlimme, geistige und mittelbar selbst physische Schäden über jeden Menschen und jede Gesellschaft. Und doch wird dieses sein Tun durch die göttliche Vorsehung zugelassen, welche die Geschichte des Menschen und der Welt kraftvoll und milde zugleich lenkt. Dass Gott das Tun des Teufels zulässt, ist ein großes Geheimnis. Aber wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt.
Der Teufel kann nichts gegen die, die Gott lieben. Wenn Sie Liebhaber von C.S. Lewis sind oder von Tolkien,
The Lord of the Rings,
der Herr der Ringe
Narnia Chronicles,
oder Narnia,
vous savez comment ce combat
wissen Sie, wie dieser Kampf gegen den Bösen und die Kräfte des Bösen letztendlich immer siegreich ist. Durch die Gnade dessen, der die Welt besiegt hat und den Teufel. Ich schließe hier mit diesem Punkt, weil es ist fast 11 Uhr, aber ich möchte doch einen Priester von Grenoble, ich habe seinen Namen vergessen, bitten. Er wird sich vorstellen mit seiner Frage über den Islam. Wo ist er? Ist er schon weg? Wir haben gestern zusammen gegessen.
Ah, c'est toi. Oui, oui,
du bist das?
N'aie pas peur.
Hab keine Angst.
Ich bin nicht aus Grenoble, sondern aus Clermont.
Entschuldigung, ich habe dich nach Grenoble gesteckt.
Ich habe das nicht erwartet, dass
ich jetzt was sagen soll. Also die Frage, die ich stelle, die mir wichtig ist, ich heiße François-Marie Morin. Ich bin Pfarrer einer sehr großen Pfarrei. 34 Kirchtürme und gleichzeitig Seelsorger in der
Seelsorger in der Schule und noch eine Pfarrei nebenan mit 32 Orten. Und habe auch noch Grund- und Mittelschulen. Ich verbringe also sehr viel Zeit am Tag in den Schulen. Und in einer dieser Schulen habe ich Dienstagabends, stelle ich mich zur Verfügung und ich begegne sehr vielen Jugendlichen. Und da sind eben auch Moslems drunter, und zwar immer öfter. Und dann wird mir bewusst, dass die in unseren katholischen Schulen, sie nämlich ihren Glauben verkünden. Man muss nicht nur von den Extremisten sprechen, auch von denen, die einfach als Moslems leben. Sie zögern nicht, darüber zu sprechen. In den Schlafsälen wollen sie bekehren und sie überzeugen tatsächlich. Und einige von denen schickt man mir dann. Und ich spreche eher mit muslimischen Frauen. Und sie sagen, dass sie gern mit mir reden. Und sie sagen mir dann, wir reden gern mit ihnen, weil sie von der Treue sprechen. Aber bei den Christen, das existiert doch nicht, man kann doch nicht treu sein. Die Treue bei den Christen gibt es nicht. Und wir haben viel drüber gesprochen. Und sie waren sehr angerührt. Und dann kam ein Junge vorbei, auch ein Moslem, und der sagte, also mit dem dürft ihr nicht reden. Mit dem dürft ihr nicht reden. Dann haben sie gesagt, doch, doch, wir möchten ihm zuhören, denn das, was er sagt, ist interessant. Und manchmal, wenn ich dann mit allen Schülern rede, dann sagen die Jungs, wir sind nicht einverstanden. Und dann versuche ich zurückzufragen, zurückzustellen und ihnen zu zeigen, wo ich deine Sackgasse sehe im islamischen Glauben. Und ich bin dann sehr überrascht, dass sie trotzdem zu uns kommen. Und ich könnte viele Beispiele geben. Ein anderes Mal kommt ein Schüler, der dann durcheinander gemacht hat und nicht zugehört hat. Und es waren vor allem eben die Mädchen, die zuhören. Also mit den Jungs habe ich mehr Mühe, dass sie mir zuhören. Und dann sagte eine, ihr müsst ihm mal zuhören, das ist ein Mann Gottes. Und das hat mich angerührt. Und diese junge Frau ist hinterher wiedergekommen. Und die Direktorin hat mich gerufen. Und dann sagte sie zu mir, ich bin dabei, den Glauben zu verlieren. Können Sie mir helfen? Ich sage, natürlich, ich kann ja mit dir von Gott sprechen. Es gibt nicht nur den Islam. Ich glaube nicht, dass Mahomet der einzige Gesandte Gottes ist. Ich kann mit dir nur von Jesus Christus sprechen. Also ich will jetzt hier nicht weiterreden, aber nur sehen Sie, der Dialog, der da existiert zwischen der katholischen Kirche und dem Islam, überall. Offiziell hört man, dass die katholische Kirche mit dem Islam im Dialog ist. Und ich sage mir aber parallel, so wie die Evangelisten, die eben direkt hingehen und versuchen zu bekehren. Und wir sind immer nur im Dialog. Ich will ja das Schwert jetzt nicht nehmen, weil dann werde ich sowieso gleich erstochen. Dazu habe ich nicht den Mut. Und dennoch, ist denn nicht irgendwo auch so eine Sackgasse für diesen Dialog? Also, die Leute wollen uns bekehren eigentlich und wir sind noch im Dialog mit ihnen und sind nett. Also vielleicht bin ich ein bisschen zu hart, wenn ich das sage, aber...
Le Saint-Père.
Der Heilige Vater hat Ende August zu uns gesprochen, bei Begegnungen mit seinem ehemaligen Schüler über seine Reise nach Afrika, nach Kamerun und Angola. Und er hat etwas gesagt, das mich begeistert hat. Und das war auch wichtig wäre für die afrikanische Synode jetzt. Er hat gesagt, mit der modernen Gesellschaft, der Technik, der mondialen Ökonomie, der Globalisierung, tritt Afrika Ich weiß nicht mehr genau, wie er es gesagt hat, tritt ein in eine, also die Stämme lösen sich auf, es geht hinaus über die regionalen Kulturen und es sucht eine Universalität. Es gibt nur zwei Universalitäten, die sich wirklich anbieten. Afrika und das ist der Islam und das Christentum. Zwei Universalitäten.
Évidemment, à couleur religieuse.
Mit religiöser Färbung natürlich. Es ist auch meine Erfahrung, als ich im Iran war vor 8 Jahren, bin ich offiziell eingeladen worden von den Ayatollahs des Iran. Ich war der erste Kardinal, der offiziell den Iran besucht hat, nach der Revolution von Ayatollah Khomeini. Das war eine Reise, die viele Echos in den Medien hervorgerufen hat. Ich wurde empfangen vom Präsidenten Khatami und vom höchsten Chef Khamenei. Und ich konnte einen Vortrag machen in einer islamischen Universität. Das war eine der Bedingungen für diese Reise, um öffentlich sprechen zu können über unsere Position. Ich habe einen Vortrag begonnen in der Universität mit den Worten: Sie sind eine absolute Religion. Das Christentum ist auch eine absolute Religion. Sie haben eine universelle Mission, dass alle Menschen dieser Welt sich unterwerfen Gott nach der Offenbarung des Koran. Das ist ihre Mission. Und sie würden sicher nicht darauf verzichten. Und wir haben eine universelle Mission. Und ich habe ihnen zitiert. Und das hat eine intensive Stille hervorgerufen in der Versammlung. Ich habe einfach Matthäus 28 zitiert. Alle Macht im Himmel und auf Erden ist mir gegeben. Und deshalb geht hin, macht alle Nationen zu meinen Jüngern, tauft sich und lehrt ihnen, alles zu bewahren, was ich euch gesagt habe. Und ich habe gesagt, wir haben eine universelle Mission und wir können nicht verzichten auf diese Mission. Wir wollen, dass alle, Sie eingeschlossen. So ist das. Erkennen unsere universelle Mission und sie anerkennen, wie einen Dialog zu machen und zwischen zwei universellen Religionen, habe ich gesagt. Es gibt die Lösung des Krieges. Wir können Krieg führen, wir haben das nicht wenig gemacht in der Geschichte. Oder wir finden einige gemeinsame Punkte und wir finden einen ehrlichen Dialog über das, was wir unter Mission verstehen. Wie Sie, Moslems, Ihre Mission verstehen, Ihre universelle, und wie wir Christen unsere universelle Mission verstehen. Ich werde jetzt nicht den Vortrag wiederholen, den ich dort gehalten habe, aber ich denke, die Dringlichkeit im offiziellen Dialog ist eine Klarstellung des Konzepts der Mission beim einen und beim anderen. Denn nicht der eine und nicht der andere kann auf die Mission verzichten. Es ist wirklich toll, wie die Herausforderung, die Benedikt XVI., vor allem in seiner Rede in Ratisbon, den Dialog mit dem Islam beschleunigt hat. Es ist, als ob die Herausforderung, die er ihnen sie gestellt hat, die Herausforderung des Verstandes und der Religion, sie stimuliert hat, weiterzugehen und auf gewisse Weise den Fundamentalismus hinter sich zu lassen. Denn ich denke, der Islam kann nicht daran vorbei, eine Diskussion zu beginnen über seinen Fundamentalismus. Ich war getroffen, ich war eingeladen, offiziell in der Türkei von den religiösen Autoritäten, letzten Herbst, in dem ich diskutiert habe mit den Professoren der Universität von Ankara, in der Fakultät der islamischen Theologie, wie sie sich bewusst sind, dass die Herausforderungen unserer Zeit es ist, Glaube und Verstand, Fides et Ratio. Der Papst hat ihnen klar gesagt, da gibt es nichts zu diskutieren. Ihre Auffassung von Gott, die hält nicht stand vor dem Verstand. Das war hart, wenn man die Dinge so anschaut, wie sie wirklich waren. Aber auf dieser Ebene muss der offizielle Dialog sich entfalten. Natürlich gibt es das andere Niveau, das Konkrete, des konkreten alltäglichen Lebens zwischen Islam und Christen in Afrika, in Asien, in Europa und immer mehr sogar in Lateinamerika. Es ist klar, dass der Islam drängt. Ich war Gegenstand einer missionarischen Angriffs vor dem erzbischöflichen Palais in Wien. Ich habe ein Taxi genommen, um in eine Pfarrei zu fahren. Der muslimische, ägyptische Chauffeur hat mich erkannt und sofort hat er einen missionarischen Angriff gestartet. Er musste sich sagen, den Bischof von Wien herumkriegen, das wäre ein schöner missionarischer Erfolg. Ich werde den Dialog nicht wiederholen, weil wir haben nicht die Zeit. Aber das hat mich getroffen. Dieser junge, 25-jährige Taxichauffeur geht gerade voran mit seiner Verkündigung. Wo ist unsere direkte Verkündigung? Ich glaube, die große Herausforderung für uns in Europa, und ich glaube, das ist überall, wo es Christen und Moslems gibt, wir müssen das Evangelium verkünden den Moslems, so wie allen anderen auch. Weil es ist unsere Pflicht. Sie haben ein Recht, sagt Vatikan II, sie haben ein Recht darauf, Jesus Christus kennenzulernen. Nicht einen Jesus, wie er im Koran vorkommt, der nicht gekreuzigt wurde, der nicht der Sohn Gottes war, sondern wirklich die Verkündigung Jesu Christi. Es gibt ein drittes Problem, einen dritten Aspekt. Das ist das Drama Europas. Das ist die geringe Geburtenrate. Die geringe Geburtenrate, der Abfall der Geburten, der eine unwiederherstellbare Katastrophe ist, denn es ist geometrisch, so wie, dass die Bevölkerung dadurch immer kleiner wird, vor allem die christliche Bevölkerung. Und das Drama Nummer eins von Europa, das ist die Abtreibung. Wir haben in gewissen Ländern bis zur Hälfte unserer Kinder getötet. Außer des Dramas, dieses Verbrechens, dieser Verletzung, dieser tiefen Verletzung für so viele Frauen, was für Leiden, Sie kennen es durch die Beichte. Wie viel Bedürfnis nach Heilung, nach Mitleid, nach Barmherzigkeit. Wie oft habe ich gehört, Frauen in der Beichte, die sagen, ich habe meinem Kind diesen Namen gegeben, das ich abgetrieben habe. Glücklich die, die es schafft, zur Beichte zu gehen. Aber wie viele andere schaffen das nicht, zur Beichte zu gehen und tragen diese Last, dieses Leiden. Europa bringt sich um durch die Abtreibung. Und der Islam wächst, wächst, ganz einfach. Weil es da keine Abtreibung gibt. Es ist ein Drama. Und die einzige Antwort darauf ist, ja zum Leben zu sagen. Ich sage manchmal so im Scherz, bei uns werden überleben die Moslems und die Neokatechumenaten. Weil die neokatechumenalen Gemeinschaften ein grenzenloses Ja zu den Kindern sagen. Und ich beglückwünsche sie, ich danke ihnen aus ganzem Herzen, dass sie Ja sagen zum Leben, so großzügig. Das ist ein großer Segen. Das ist a big blessing. Danke. Ich sage immer zu diesem Verrückten von Kiko, den 68, als alle Paul VI. Kritisierten wegen Humane Vitae, er sagte ja. Und alle seine Gemeinschaften, die entstanden sind, von da aus haben ja gesagt. Und ich sehe den Segen, denn es ist, diese Familien zu haben unter uns. Und natürlich alle anderen gläubigen Familien, die Ja sagen zum Leben. Ich glaube, das ist die große Antwort für die Herausforderung des Islam, Ja zum Leben zu sagen. Diese drei Punkte also. Was ist der Begriff von Mission bei den Moslems und bei uns? Zweitens.
Foi et raison.
Glaube und Verstand, Jesus verkünden, die Wahrheit des Glaubens über den Menschen, die Wahrheit des Evangeliums verkünden. Es ist kein Proselytismus, das ist Kerygma, das ist die Verkündigung der guten Nachricht unseren Brüdern und Schwestern, die Moslems sind, die ein Recht darauf haben, Christus kennenzulernen und das Ja zum Leben. Meine Brüder, es ist 11:15, ich muss jetzt aufhören, aber wir haben noch so viele andere Punkte bei Ihren Fragen. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Vielleicht, wenn ein bisschen Zeit morgen Vormittag bleibt, nehme ich das eine oder andere wieder auf. Die eine oder andere Frage. Denn jetzt muss man uns wirklich auf die Messe vorbereiten. Auf die Feier der Eucharistie. Die Heiligen, die Schutzengel bewahren sie im Frieden.